In ganz Südwestdeutschland wurden Bürgermeister in Kleinstädten aus ihren Ämtern gejagt. Es gab Katzenmusiken gegen missliebige lokale Beamte und Angriffe auf Hausierer, Wucherer und jüdische Händler. Bauern aus den Dörfern schlossen sich zu Horden zusammen, die Gutsarchive und Verwaltungsgebäude angriffen oder von den Verwaltern Zugeständnisse verlangten, wie die Aussetzung von Abgaben oder Arbeitsdiensten und die Aufhebung von Jagdprivilegien. Am 26. März meldete der Gutsverwalter von Gusow bei Lebus in Brandenburg, etwa 100 Kleinpächter und Tagelöhner hätten eine Rotte gebildet, Steine durch die Fenster seines Hauses geworfen und seien in sein Büro eingedrungen, wo sie Drohungen ausstießen und Zugeständnisse verlangten. Eine Erhöhung des Tageslohns, niedrigere Pachten, eine Senkung der Holz- und Torfpreise. Im Süden der Haute-Garonne wütete im März und April ein kleinerer Bauernterror, während die hungrigen Dorfbewohner von La Barousse in den Hochpyrenäen auf die Signale aus Paris reagierten, indem sie in die wohlhabende Ebene um Saint-Gaudens vordrangen und die Gegend plünderten, bis sie von den Truppen in die Berge zurückgetrieben wurden. Doch was genau hatten diese Protestaktionen mit den Revolutionen in den Städten zu tun? Wenn sich Bauern in der Lombardei oder in Venetien der Garde anschlossen oder aufständische Städte verteidigten, bedeutete dies dann Unterstützung für die Revolution? Oder war es eine Form der Ablehnung österreichischer Institutionen, Steuern, Monopole und Wehrpflicht, die in der Region weithin verhasst waren? Die Gewalt gegen jüdisches Eigentum lässt sich nicht so ohne weiteres in ein Narrativ der revolutionären Politisierung einfügen, auch wenn die Plünderer der Häuser jüdischer Bürger manchmal die Marseillaise sangen. Der Rotte, die den Verwalter auf Gut Gusow in Brandenburg bedrohte, ging es um Pachtzins, Arbeitsdienst und Jagdrechte. Von Verfassung, Wahlen, Parlamenten oder Pressefreiheit war keine Rede. Sie drohte auch mit Übergriffen auf die Häuser der besser gestellten Bauern. In dieser Nacht drangen sie in das Haus eines Ganz-Kossetten namens Maren ein, der außerhalb des Gutes wohnte, und zwangen ihn zur Herausgabe von Geld und einer Waffe. Wie Robert von Friedeburg gezeigt hat, konzentrierten sich bäuerliche Gewalt und Proteste in der Regel auf lokale Missstände und richteten sich gegen bestimmte vermeintlich schuldige Personen, herrische Verwalter, ausbeuterische Agenten, Ganzkossäten, die als schlechte Arbeitgeber galten. Wie diese Beispiele zeigen, ist der Zusammenhang zwischen ländlichen Protesten und städtischen Revolutionen nicht eindeutig. Wir sollten die Kluft zwischen Stadt- und Landbevölkerung allerdings nicht überbewerten oder gar mystifizieren. In vielen Städten, vor allem in Mitteleuropa, gehörte eine große Anzahl von Bauern zur flottierenden Bevölkerung. An Markttagen kamen sie regelmäßig in die Städte, einer der Wege, auf denen die Nachricht von der Revolution auf dem Lande verbreitet wurde. Die charakteristischen Institutionen der Revolution reproduzierten sich schnell, selbst in recht kleinen ländlichen Gemeinden. Im böhmischen Votice, einer Gemeinde mit 208 Häusern, bildete sich eine Nationalgarde, obwohl die Stadt gar nicht über die Mittel verfügte, um ihre Mitglieder mit Waffen auszustatten. Also marschierte die Garde mit geschnitzten Holzgewehren durch die Gegend. Der örtliche Töpfer fertigte sich ein Gewehr und eine Trompete aus Ton an.